HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Die Bühne ist jeweils nur eine kleine, aber immerhin. Aufgeführt wird Beethovens Ode an die Freude.
Das ist ja eine tolle Idee. Jetzt, wo alle Konzerte wegen Corona erst einmal abgesagt sind, sollen die Menschen sich jetzt vom Balkon aus etwas zusingen.
Wir haben natürlich auch das Bedürfnis, dass wir gemeinsam und für unsere Nachbarn und für die gesamte Welt dieses Stück aufführen.
Es gibt nicht viele architektonische Elemente, die es ermöglichen, gleichzeitig im privaten und öffentlichen Raum zu sein und sich zu zeigen.
Die einen sind bunt und voller Pflanzen, die anderen bis auf einen Liegestuhl völlig leer.
Ich denke, wenn man sich Balkone ansieht, versteht man die Stimme der Menschen in der Stadt, ihren Charakter, ihre Idee davon, wie gutes Leben organisiert sein sollte.
Wie gut, dass Beethoven so schlecht gehört hat. Der Balkon ist in Corona-Zeiten zu neuer Bedeutung gekommen. Wenn sich das Leben hauptsächlich in den eigenen vier Wänden abspielen muss, dann ist die Erweiterung ins Freie, und sei sie noch so klein, eine höchst willkommene Möglichkeit, eine Verbindung nach draußen herzustellen. Zurzeit wird, ohne dass sich jemand beschweren würde, vom Balkon aus gesungen und musiziert. Und wenn viele Instrumente auf vielen verschiedenen Balkonen erklingen, dann entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, eine Nähe auf Abstand. Man winkt oder prostet sich zu, unterhält sich mit den Nachbarn und genießt ein Stückchen Freiheit an der frischen Luft. Balkone waren aber auch schon vor Corona besondere Orte. Manchmal werden sie liebevoll bepflanzt und ausgestattet, manchmal sind sie eher vernachlässigte Abstellräume. Und sie tauchen auf in der Kunst, in der Literatur und im Film. Balkone, die Bühne der Corona-Gesellschaft, so haben wir heute getitelt. Denn in der aktuellen Situation, in der man sich selbst draußen möglichst wenig begegnen soll, da wird diese kleine Parzelle zu einem Ort der Kommunikation. Marius Kalla hat die Möglichkeiten, die diese Fläche bietet, ausgelotet.
Der durchschnittliche Balkon misst etwa 3,5 mal 2 Meter, gelegentlich weniger. 2 mal 2 ist durchaus auch beliebt, selten sind es 4 oder 5 Meter, Tendenz Terrasse. Schnell laufen oder rennen also lässt sich dort nicht so gut. Sportarten, die vom Element der Beschleunigung leben, könnten dort nicht wirklich zur Geltung kommen. Der Sprint der Leichtathletik etwa käme schnell an Grenzen. Der langsame Lauf hingegen scheint möglich. 1407 Mal in einer Stunde und 38 Minuten ist der bosnische Freizeitläufer Emir Hastor auf seinem Balkon hin und her gelaufen und hat dabei gut 21 Kilometer geschafft. Einen veritablen Halbmarathon also. Damit wollte er sagen, Sport ist in der Corona-Krise möglich, auch auf dem Balkon entscheidet letztlich die mentale Stärke. Das dachte sich wohl auch der französische Marathonspezialist Elisha Nochomowitz. Für die Marathondistanz von 42,195 Kilometern benötigte er fast 7 Stunden Balkon hin- und herlaufen. Dabei bewährte sich ein großer Vorteil des heimischen Geländes, zeichnete sich doch durch kurze Wege zur nächsten Versorgungsstation aus, die Frau in der Küche. Doch trotz Catering klagte Nochomowitz hinterher über Schwindelgefühle und Übelkeit. Beim nächsten Mal könnte er seine Mitbewohner aus den umliegenden Häusern zu einem Balkonkonzert ermuntern, denn das findet aktuell in nahezu jeder Form statt. You'll never walk alone. Ob in dieser Wohnsiedlung in Amsterdam-West oder anderswo, auf Europas Balkons gehen gerade viele niemals alleine los. Ob Klassik oder heiße Rhythmen vom DJ, als Sologesang oder in Kleingruppe, musiziert wird auf Balkonien gerne. Die Online-Netzwerke sind voll mit interessanten Gesangsleistungen. Auch im Crossover-Segment wird einiges geboten. Irgendwo in einem deutschen Hinterhof kam ein Dudelsack zum Einsatz. Alles Gute, haltet durch, hieß es dann am Ende, als der Balkonschlussapplaus endlich verebbt war. Gerade die große Wohnanlage mit vielen kleinen Balkons erweist sich als dankbare Basis für den DJ, wie hier in Spanien. Aber es wird nicht nur gelaufen und musiziert. Ein Fitnesstrainer bietet ein Rundumprogramm. Ein Sportruderer in Venedig hat auf seinem Balkon aufwendig ein Gerät entwickelt, das es ihm erlaubt, die Übungen eines Gondoliere auszuführen. In Berlin haben sich 50 Künstlerinnen und Künstler zu einer Kunst-auf-dem-Balkon-Aktion zusammengeschlossen. Ein Balkon-Bingo mit einer fünfstelligen Online-Teilnehmerzahl ist im Angebot und irgendwo in Süddeutschland warf ein Zeitgenosse sein Erspartes in dicken Geldbündeln vom Balkon. Und weil er das unbekleidet tat, dabei schimpfte und immer mehr Geldbündel aus seinem Sparstrumpf zauberte, traf irgendwann die Polizei ein und beobachtete das Geschehen irritiert. Was wollte dieser Mann auf seinem Balkon? Womöglich auf die Wertlosigkeit des Geldes in Zeiten der Krise hinweisen? Vielleicht wollte er aber auch nur Aufmerksamkeit bekommen, denn im Augenblick gehen die Blicke ja gerne mal nach oben, Richtung Balkon, um zu schauen, wer sich da wieder was ausgedacht hat.
Fantasie ist gefragt auf dem Balkon, besonders in Corona-Zeiten. Der Berliner Architekt Florian Köhl hat gerade eine Vertretungsprofessur für Bauökonomie an der Uni Kassel inne und er hat auch viel Fantasie in den Balkon gesteckt und einen zum Ausklappen konstruiert. Schönen guten Abend, Herr Köhl.
Guten Abend.
Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, wie Ihr ausklappbarer Balkon aussieht. Im Grunde ist es eine Tür nach draußen mit Boden und Brüstung. Sie können das sicher noch besser erklären.
Naja, es ist schon eine Faltkonstruktion. Die Idee ist, dass man, wenn die Tür geschlossen ist, man eigentlich nichts sieht außer der Wand. Und wenn man dann dementsprechend die Brüstung ausfährt und den Boden ausklappt, dann kann man den Balkon öffnen. Und dann ist er plötzlich, erweitert er den Raum.
Aber das ist eine ganz einfache Geschichte. Man muss praktisch nur diese Tür aufmachen oder muss man noch mehr aufklappen?
Nee, man muss schon ein bisschen aktiv werden. Das ist eigentlich auch interessant, dass es geht ja immer so um die Frage, dass alles so nutzerfreundlich sein muss. Der Balkon ist ich würde nicht sagen, dass er total nutzerfreundlich ist, sondern er erwartet schon, dass man mit ihm arbeitet. Und man muss schon ein bisschen was machen, bevor man die Tür dann öffnen kann.
Also keiner für die reine Bequemlichkeit. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so einen ausklappbaren Balkon zu konstruieren?
Ja, das ist eigentlich interessant gewesen. Wir hatten dieses Grundstück vor einigen Jahren, als es in Berlin die Krise gab und es gab Grundstücke zu kaufen und es gab aber keine Arbeit für Architekten, haben wir dieses Grundstück selbst gekauft und dann selbst entwickelt und konnten in völliger freier Hand ein Haus entwerfen. Und das Besondere an diesem Haus, wenn ich das jetzt so beschreibe, ist eine Straße, die leicht nach unten geht und auf einer Kirche von Schinkel endet und in der Achse steht auch noch der Berliner Fernsehturm. Also ein unglaublicher Blick mit sehr, sehr schönem Licht am Morgen. Mhm. Und da wollten wir unbedingt einen Austritt machen.
Damit man das genießen kann.
Damit man das genießen kann, denn das haben wir ja umsonst mitgekriegt. Das haben wir mit dem Grundstück sozusagen als Geschenk bekommen. Und als ich das der Stadt vorgeschlagen habe, hat die Stadt mir erklärt, dass auf dieser Seite der Straße keine Austritte erlaubt sind.
Zur Straße hin ist das unüblich in dieser Gegend oder warum?
In dieser Straße speziell hat die Stadtplanung eben, gibt es keine Balkone, es gibt nur zwei Erker. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn das der Fall ist und die Fassaden geschlossen sein müssen, aber wir dennoch eigentlich diese Beziehung zwischen der Stadt und dem Haus haben wollen, was würden Sie denn halten davon, wenn wir temporäre Balkone bauen, die nur genutzt werden, wenn sie gebraucht werden? Und das hat die Stadt sich, glaube ich, auch nicht vorstellen können, dass es geht und dementsprechend gesagt, ja, kein Problem.
Aha, aber Sie haben das nicht irgendwo anders schon mal gesehen gehabt, sondern das war tatsächlich Ihre Idee?
Ja, doch, ich hatte immer schon Architektur gesehen, in der man eigentlich aus dem Haus also nicht den rein typischen Balkon hat als so eine Idee eines Aufenthaltsraums, sondern auch Architekturen, in denen man aus dem Haus zurückschauen kann auf sein Haus oder sich das Haus durch das Öffnen total verändert. Und ich fand eben die Idee einer dialogischen Architektur die sich mit der Stadt unterhalten kann und die auch die Möglichkeit gibt, dass man den kollektiven Raum der Stadt in seinen Raum, in seinen privaten Raum reinholen kann. Das fand ich total interessant. Ist ein großes Thema in unserem Büro. Und dementsprechend kam es mir sehr nahe, gut gelegen, einen temporären Austritt zu bauen.
Was bedeutet diese Balkonform denn nun für die Ästhetik des Hauses?
Naja, das ist interessant. Also das sind große Türen, die erstmal so in der Fassade komplett integriert sind. Und wenn man an dem Haus normal vorbeiläuft, würde man die eigentlich gar nicht so wahrnehmen. Aber in dem Moment, wo die Leute die benutzen, verändert sich das Haus radikal, denn es gibt ganz selten Gebäude, aus denen Dinge rauskommen. Und da ich mein Büro auch hier im Haus habe und hier unten sitze, kann ich immer beobachten, wie die Menschen auch meistens stehen bleiben, weil es eben sehr ungewöhnlich ist, dass was rauskommt und auch wieder verschwindet. Mhm. Also es ist fast schon ein bisschen wie so, man übernimmt so diesen öffentlichen Raum.
Sie haben gesagt, man muss schon ein bisschen aktiv werden, um den auszuklappen. Wie kommt der denn an bei den übrigen Bewohnern, Ihr ausklappbarer Balkon?
Also ich dachte, der würde total gut ankommen. Aber dann habe ich die Leute kurz nach Fertigstellung für eine Ausstellung interviewt. Und ich musste erst mal feststellen, dass die meisten ziemlich einen Horror vor diesem Balkon hatten, was ich einfach nicht eingeschätzt habe. Und ich finde es immer sehr gut, selbst noch mal zu hören, was denkt der Architekt und was denkt eigentlich der Nutzer. Mhm. Und da es ja ein ganz stark nutzerbezogenes Element ist, dachte ich, umso besser. Aber mit der Zeit haben eigentlich alle angefangen, die ganz unterschiedlich zu nutzen.
Mhm. Nämlich?
Nämlich entweder zum Beispiel gibt es so ein Stockwerk, da leben Kinder, die benutzen den sehr gern, um Dinge vom ersten Stock runterzulassen auf die Straße. Das verändert sich natürlich im Alter. Es gibt Leute, die benutzen den eigentlich nur zum Lüften. Und es gibt Leute, die benutzen ihn eigentlich, um ihre Wohnung zu öffnen. Aber es liegt auch immer ein bisschen daran, zu welchem Raum dieser Balkon gehört. Und das ist natürlich immer unterschiedlich, je nachdem, wie die Wohnung geplant ist.
Mhm. Wo kam der Horror her? Wieso hatten manche Bewohner einen richtigen Horror vor diesem Balkon?
Naja, weil sie gesehen haben, dass das irgendwie so eine Art, das hat ja eine gewisse Archaik. Also man muss eben was bewegen und man muss was klappen. Und das hatte so, die Vorstellung war irgendwie, das ist richtig Arbeit. Und man hat so einen Widerstand der Architektur gemerkt. Aber das war vielleicht auch eben, weil es ein sehr ungewöhnliches Teil ist. Und dann mit der Zeit, man muss sich das eben aneignen. Und meistens ist es ja so, dass man alles benutzerfreundlich macht. Also so möglichst wenig Widerstand bietet. Aber oft sind die Dinge, die am meisten Widerstand bieten, zum Beispiel Öfen, die nicht gut ziehen, sind ja die, mit denen man eigentlich am liebsten heizt.
Ah ja, ist das so? Ich dachte, da wäre es auch schön, wenn die gut ziehen. Florian
ja,
Köhl
muss man's richten.
Aus dem Architekturbüro Fettköhl Architekten in Berlin. Herzlichen Dank. Balkone, die Bühne der Corona-Gesellschaft. Wir müssen uns nochmal mit dem Wort beschäftigen.
Ein Balkon, auch Balkon, besonders süddeutsch, österreichisch, schweizerisch auch Balkon, Plural Balkons oder Balkone, als Sammelbegriff Balkonage, ist eine Plattform vor einer Gebäudefassade. Der Balkon liegt über dem Geländeniveau auf Konsolen oder Trägern, die aus dem Baukörper herausragen. Ein Balkon wird von einer Brüstung oder einem Geländer eingefasst. Das Wort Balkon wurde im 18. Jahrhundert aus dem Französischen ins Deutsche entlehnt und geht über das italienische Balcone letztlich auf ein germanisches, namentlich langobardisches Ursprungswort Balko zurück, das Althochdeutsch Balko, Balken, entspricht.
Es gibt Wohnungen mit und ohne Balkon und es gibt die ganz besonders begünstigten mit gleich mehreren Balkons, vielleicht sogar ausklappbar, wie wir gerade gehört haben. Das Haus, von dem uns der Architekt Florian Köhl erzählt hat, hat zur Südseite hin noch große Balkons, die man nicht ausklappen muss. Die gärtnerischen Bestrebungen unserer Autorin Diana Zulfogari sind so üppig wuchernd, dass sie mittlerweile nicht nur ihren eigenen Standort, das ist eine schattige Terrasse mit Hortensien, Flieder, Waldmeister und Minze bespielt, sondern auch Auberginen, Möhren, Pflücksalate und ähnliches für ein weiteres Territorium gesät hat.
5 Meter Südseite. und ein klassischer Männerbalkon. Aschenbecher, Kiste Bier und Fahrrad. Sonst nichts. Kein Blumenkasten, kein winziger grüner Halm. Es war trostloser Herbst, als ich den Mann und seinen Balkon kennenlernte. Ich sage immer, über jedem Standesamt steht Vorsicht, er ändert sich nie. Aber mein Fokus lag ohnehin nie auf Umerziehung von Männern, sondern auf der Instandbesetzung von Balkonen. Irgendwo zwischen Fußball, Fanschal und Gerümpel fand ich eine Regenbogenfahne und hisste sie auf dem Männerbalkon. Das macht man nur an Christopher Street Day, wurde ich belehrt. Ich kicherte wie eine böse Hexe. Hatten die ersten Menschen auf dem Mond nicht auch eine Flagge in den Boden gerammt? Na, bestimmt nicht, um den Mond als Golfrasen zu markieren. Dieser Balkon ist annektiert. Als Erste zogen mein Olivenbäumchen und der junge Oleander um. Ich habe selber einen ganzen Hof, den ich Garten nenne. Ein echtes Statussymbol in der Großstadt. Aber dieses Inselchen inmitten fünfstöckiger Häuser hat leider nur eine Stunde Sonne pro Tag. Zu wenig für Mittelmeerpflanzen. Hier wird es euch viel besser gehen, flüsterte ich meinen Lieblingen am neuen Standort zu und überhörte den ironischen Kommentar des ehemaligen Balkonbesitzers, ob ich etwa mit Blumen spreche. Ja, und diese Gespräche sind auch nicht blöder als Debatten auf Facebook. Als ich vor 25 Jahren meine Studentenbude verließ, schwor ich, nie wieder ohne Balkon leben. Seither habe ich Säulenapfelbäumchen, wunderhübsche Orangenstämmchen und üppige englische Kletterrosen kultiviert, mir Rüffel von der Hausverwaltung eingeholt, weil mein Knöterig großzügig zu den Nachbarn herüberrankte. Balkontomaten in Minigröße kann jeder. Ich hatte schon Heidelbeeren, Erdbeeren, Weintrauben, einen Feigenbaum, duftende Schokoladen und karierte Schachbrettblumen, Azaleen, schwarzäugige Susanne, blutrote Kapuzinerkresse und Lufa-Schwammkürbisse. Solche außergewöhnlichen Pflanzen muss man selber heranzüchten, also Saatgut bestellen. Nie vergesse ich das Gesicht meiner Nachbarin, als sie mir einen dicken, wattierten Umschlag reichte. Sie haben Post von einer Samenbank. Apropos künstliche Befruchtung. Mein Säulenapfelbäumchen trug keine Früchte. Es hätte ein zweiter der gleichen Sorte in der Nähe wachsen müssen. Schade. Da sind wir bei den Bienen. Fein, dass alle Welt gerade bienenfreundliche Pflanzen- und Insektenhotels für 4,99 € aus dem Discounter aufstellt. Ihr wisst schon, dass Wespen, Hummeln und so auch Wildbienen sind und in ein paar Monaten die Torte und das Würstchen vom Grill mit euch teilen wollen. Auch sie sind Balkoneroberer. Mein Tipp als Balkonbesitzer lautet, gegen den Mainstream-Gärtnern. Der Buchsbaumzünsler kann mich mal. Ich habe sowieso keine Buchskugel in Betonoptikübel. Geranien finde ich fast schon wieder hip. Aber bitte, keinen Bambus als Sichtschutz und auch keine eigenen Hanfpflanzen. Auf meinen 5 Meter langen Südbalkon kommt mir kein Miniteich im Zinkbottich mit ewig plätschernder Solarpumpe oder diese schäbigen Laternenspieße, die nachts kalt lila-grün leuchten. Hier blühen weiße Tulpen, bordeauxrote Ranunkeln, Gänseblümchen, Männertreu und dazwischen wachsen Kräuter. Rosmarin, Salbei, Zitronenmelisse. Gestern hat der Ex-Balkoneigner übrigens ein Foto davon gemacht und es auf Facebook gepostet. Mein Balkon steht drunter. Ja, ja.
Ein Balkon zum neidisch werden. So eine grüne Idylle ist für viele ein Traum. Für Architekten sieht das unter Umständen ganz anders aus. Gerhard Matzig ist Architekturkritiker der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Abend, Herr Matzig.
Schönen guten Abend.
Lange bevor man es sich auf dem Balkon gemütlich gemacht hat, ihn als Erweiterung des Wohnraums ins Freie gesehen hat, hat man schon Balkone an Häuser gebaut. Warum?
Der Balkon war ursprünglich ein architektonisches Element für die Gestaltung der Fassade. Man kennt ihn schon seit Tausenden von Jahren, also spätestens seit der römischen Kaiserzeit. Und seit dieser Zeit war aber der Balkon eben auch ein Herrschaftsmittel für herrschaftliche Architektur. Also es war repräsentativ gemeint, die Fassade sollte ausstrahlen. Und es gab sogar Balkone, die waren nur als Fassadenteile gedacht, die hatten gar keine Beziehung zum Innenraum. Erst später hat man gemerkt, ui, ich kann da ja auch rausgehen und das als Zimmer nutzen. Und so ist im Laufe der Zeit über die Palastarchitektur des 16. Jahrhunderts, dann bis im 19. Jahrhundert, bis hinein in die Verstädterung, ist der Balkon etwas immer Volkstümlicheres geworden, also etwas Normalisierung ist da eingetreten.
Aber zunächst war es tatsächlich nur ein Element für Häuser der Reichen oder für Prunkbauten.
Genau, also einmal gab es die Funktion, das Haus sollte schön aussehen und dazu war es ein Gestaltungsmittel. Und Balkone waren auch selten, das heißt nur besondere Häuser waren mit Balkonen ausgestattet. Das fing bei den Palästen an und später ging das in die Rathäuser über. Und dann hat es auch die Funktion, dass die Herrschenden heraustreten konnten und sich dem einfachen Volk auf der Straße zeigen konnten. Also der Herrschende ist erhaben, steht höher und lächelt und winkt zu seinem Volk hinunter. Man stellt sich das auch heute noch so vor, wenn die Queen in England vielleicht mal auf den Balkon tritt, um ihr Volk zu grüßen.
Nach unten winken, das funktioniert heute auch noch. Zunächst waren die Balkone also mehr Zierde. Wann hat man denn angefangen, sie tatsächlich als zusätzlichen Raum für die Bewohner des Hauses zu entdecken, dass man da sich auch hinsetzen konnte?
Das war eigentlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts, so um 1870 herum. Damals setzte ja mit der Industrialisierung auch die Verstädterung ein. Das heißt, die Menschen, die Arbeitskräfte kamen aus den ländlichen Regionen, kamen in die Städte hinein. Und in den Städten hat man tatsächlich zu dieser Zeit angefangen, den Balkon planmäßig für Mietwohnungen vorzusehen, nicht mehr als allein architektonisches Stilmittel, sondern mit der Funktion, dass die Menschen ein bisschen grünen Raum haben, auch Wirtschaftsraum, es gab ja auch Wirtschaftsbalkone, und dass die Menschen die Möglichkeit haben, mal in die frische Luft zu kommen. Das war ein ganz wichtiger Gedanke, auch sozusagen Gesundheit, Hygiene, dafür stand der Balkon eben auch schon damals, Ende des 19. Jahrhunderts.
Und der Wirtschaftsbalkon, der war dafür gedacht, Dinge zu lagern, oder
wofür? Ja, das ist im ländlichen Raum auch heute noch so. In Bayern gibt es das Gangerl, das ist eine Art Lodger, eine ganz besondere Balkonform, wo man hauptsächlich eigentlich Nahrungsmittel lagert.
Nun blicken Architekten ja anders auf ein Gebäude als Wohnungssuchende, aber eine Wohnung ohne Balkon ist ja heute deutlich weniger wert. Planen Architekten gerne Balkone ein?
Also Architekten tun das immer noch sehr gerne. Es ist immer noch ein Gestaltungsmittel und ich glaube auch, die Balkone werden immer größer. Das kann man schon beobachten. Früher waren Balkone, entweder wenn sie Wirtschaftsbalkone waren, wurden sie genutzt, aber zum Heraustreten, so wie das französische Fenster, das waren immer ganz kleine Flächen eigentlich. Und inzwischen gibt es sehr, sehr große Balkonflächen, die die Wohnung auch teurer und natürlich besser zu nutzen machen. Architekten arbeiten sehr gerne damit.
Ein Architekt plant in der Regel heutzutage zumindest gerne sehr transparent. Da wird viel Glas eingesetzt an den Balkonen, wenn überhaupt dann filigrane Gitter. Aber die Menschen, die nicht von außen auf ihr Haus schauen, sondern von innen nach draußen gucken wollen, die wollen ihre Privatsphäre in den halböffentlichen Raum Balkon erweitern und bringen dann Sichtschutz, Balkonkästen und Markisen an. Wie finden die Architekten das?
Nicht immer schön. Also das ist natürlich ein ewiger Streit, weil der Architekt hat natürlich eine ideale Fassade vor Augen, auch mit den Balkonen. Und ich kenne Architekten, die versuchen auch den Nutzern vorzuschreiben, in welchen Stoffen und in welchen Farben also der Sichtschutz gestaltet sein darf. Die meisten Menschen halten sich da nicht dran und man muss auch sagen, zum Glück halten sie sich auch nicht dran. Also da würde ich die Anarchie des Balkonbenutzers immer höher einschätzen als das gestalterische Dogma des Architekten.
Und die Architekten haben da auch wenig Möglichkeiten, das durchzusetzen, oder?
Also wenn man sich nicht direkt in den Vertrag hineinschreiben lässt, es gibt einen französischen Architekten, der hat schon mal per Vertrag sich zusichern lassen, dass die späteren Nutzer, und das waren ganz normale Mieter, die Wände nicht irgendwie verunzieren durften. Also keine Bilder aufhängen, keine Vorhänge aufhängen. Das hat er durchgesetzt.
Das ist natürlich auch Interpretationsspielraum. Was ist verunzieren?
Ja.
Ist es denn eigentlich aufwendiger und teurer für den Bauherren, einen Balkon einzuplanen?
Ja, auf jeden Fall. Der Balkon ist natürlich ein dann doch aufwendiges Element. Also auch deswegen gab es früher nur an herrschaftlichen Häusern Balkonen, weil da ging es natürlich auch um den Preis, was kostet ein Stück Haus. Und ein Stück Haus mit einem gut gemachten Balkon ist natürlich etwas teurer, aber man bekommt es ja auch wieder über die etwas höhere Miete rein. Aber es ist schon natürlich etwas aufwendiger zu planen, aber ein Balkon ist ein so wunderbarer Raum, weil er so ambivalent ist. Man ist weder ganz drinnen, noch ist man ganz draußen. Man ist sowohl privat als auch ein bisschen öffentlich. Man bekommt von der Stadt etwas mit, ohne sich ganz selbst preisgeben zu müssen. Diese Ambivalenz macht aus einem Balkon einen ganz wunderbaren Ort, finde ich.
Und was sagt der Architekturkritiker zu nachträglich angebauten Balkonen, die ja aus dem Boden schießen überall?
Ja, das ist gestalterisch, kann man das sehr gut lösen und man kann es auch unschön machen. Da bin ich jetzt nicht ganz so architekturkritisch. Ich glaube, das Wichtige am Balkon ist, dass es ein zusätzlicher Raum für die Menschen ist, der ihnen wirklich ein sehr attraktives Angebot macht und der das Wohnen freier macht. Und jetzt in Corona-Zeiten sehen wir ja auch wieder, wie wichtig der Balkon ist.
Vielen Dank, Gerhard Matzig. Balkone, die Bühne der Corona-Gesellschaft, HR2 Kultur der Tag. Der Lebensraum Balkon wird in diesem Frühjahr von vielen besonders aufgehübscht. Im Homeoffice kann man ja auch draußen sitzen. An Tipps für die entsprechende Ausgestaltung fehlt es derzeit in keiner Wohnzeitschrift, wie hier in Schöner Wohnen.
Wellness-Oase mit Aussicht. Nirgendwo sonst lässt es sich bei gutem Wetter so herrlich spontan entspannen wie auf dem eigenen Balkon. Sonnige Farben, warme Hölzer und dekorative Accessoires sorgen für schöne Stunden und Sommerlaune. Ob Feierabend oder Wochenende, gönnen Sie sich einen Kurzurlaub auf Balkonien. Mit sanften Farben, dekorativen Pflanzen sowie Möbeln und Gefäßen in klaren Formen wird jeder Balkon zur Wellness-Oase. Auch für erwachsene Balkongärtner äußerst praktisch, handliche Kindergeräte eignen sich perfekt, um in engen Blumenkästen und kleinen Kübeln zu buddeln. Die ideale Kombination für den Balkon: ein hochaufragendes Rosen- oder Margaritenbäumchen. Darunter, direkt im Blumentopf, findet eine üppig blühende Hortensie Platz. Mit Teelichtern und Blumen gefüllte Marmeladengläser sind schnell gebastelt und an Leitern und Balkonbrüstungen aufgehängt, der ideale Schmuck für eine Party unter freiem Himmel. Ideal, wenn der nächste Urlaub noch auf sich warten lässt? Teakholzmöbel, Körbe als Übertöpfe und Oleander in frischem Weiß laden in der Zwischenzeit schon mal zum Outdoor-Lounging ein.
Jetzt wissen Sie, was zu tun ist. Der Balkon war, wie wir gehört haben, immer ein Stilmittel für Architekten. Mit Balkon war die Symmetrie der Hausfassade perfekt. Und so mancher Balkon wird auch mit Stil benutzt, wie die Benediktionsloggia, von der aus der frisch gewählte Papst auf den Petersplatz hinunterwinkt oder einfach guten Abend sagt und natürlich auch seinen Segen Urbi et Orbi erteilt. Balkonszenen prägen sich offenbar besonders ein. Der berühmteste Balkonsatz unserer Zeit ist nicht einmal bis zum Ende gehört worden. Die Ausreise wurde schon bejubelt, bevor der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher am 30. September 1989 vom Balkon der Prager Botschaft aus den Satz abgeschlossen hatte: Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise, mehr war nicht mehr zu verstehen. Aber die Schlüsselwörter waren ja auch gefallen. Wenn wir über den Balkon sprechen, dann müssen wir natürlich auch Filme betrachten. Das hat Ulrich Sonnenschein übernommen.
Der Balkon in seiner Funktion zwischen privatem und öffentlichem Raum ist ein klassischer Ort des Films. Immer wieder treten die Figuren hinaus, um sich ihrer selbst bewusst zu werden und sich mit der Welt zu konfrontieren. So auch Kommissar Beck, der klassische Held des Schweden-Krimis.
Sie heißen? Martin Beck. B. E. C. K.
Der Mann, der Mythos, die Legende. Beck ist Beck.
Auf dem heimischen Balkon unterhält er sich gern mit seinem schrägen Nachbarn, der immer eine Halskrause und eine rot getönte Sonnenbrille trägt.
Einmal Polizist, immer Polizist.
Und dann und wann hilft er ihm auch aus der Klemme, wenn der Kiefermuskel sich verkrampft zum Beispiel. Der Balkon ist immer wieder ein Ort der Begegnungen. Zahllose Liebespaare des Films haben sich hier ihre Zuneigung gestanden, das Ja-Wort gegeben oder einander gerettet, wie Julia Roberts und Richard Gere in der fulminanten Schlussszene von Pretty Woman, wenn der mit Höhenangst gestrafte Held seine Traumfrau auf dem Balkon im obersten Stock abholen muss.
So what happened after? He climbed up the tower and rescued her.
She rescues him right back.
This is Hollywood. Always time to dream, so keep on dreaming.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind
Der ganz normale Wahnsinn aber findet sich in Andreas Dresens Film Sommer vorm Balkon. In der Stadt ist es heiß, die Luft flirrt und hinter dem Balkon in den Berliner Kiezwohnungen tut sich so einiges.
Wenn mein Gesicht doch noch so glatt wäre wie mein Arsch.
Hast du deinen Arsch aber lange nicht gesehen, Elena?
Manche Paare finden sich, vielleicht.
Glaubst du eigentlich, weil hier sexuell was läuft, kannst du dich wie ein Arsch benehmen?
Wenn allerdings ein Pferd auf dem Balkon steht, wie in dem Kinderfilm von Hüseyin Tabak, dann protestieren die Nachbarn.
Pferde fallen nicht unter Haustiere und auch nicht unter Kleintiere. Wenn Sie das Pferd nicht sofort wegbringen, zeige ich Sie im Namen der Hausgemeinschaft an.
Der Balkon ist aber auch ein treues Requisit des Actionfilms.
Name? Bond.
James Bond.
So you're not dead.
Hello, Q, I've missed you.
Kaum eine Folge, in der unser Held nicht von einem Balkon zum nächsten klettern oder springen muss, um Geheimnisse zu lüften oder eine schöne Dame zu befreien. James Bond hat die Lebensversicherung der Serie. In anderen Fällen kommt ein Absturz über mehrere Etagen auch schon mal vor.
So stay in your lane. You get in my way. I will put a bullet in your knee.
Eine der schönsten Balkonszenen aber findet sich in dem biografischen Film Drei Tage in Quiberon von Emily Atef.
Vous êtes Madame Sissi?
Non, je suis Romy Schneider.
Nackt, nur in eine Decke gehüllt, tritt Maria Bäumer alias Romy Schneider auf den Balkon. Es ist früh am Morgen, die ersten Sonnenstrahlen brechen durch den Himmel und sie bläst den Rauch ihrer Zigarette gegen den leichten Meereswind. Zerbrechlich steht Romy Schneider da, sehnsuchtsvoll und unglaublich verloren. Kaum ein Jahr später ist sie tot.
Die Abgrenzung zwischen Innen und Außen ist Romy Schneider nicht gelungen. Der italienische Ort Verona ist wegen eines Balkons zum Wallfahrtsort geworden. In Verona lebte die Familie, die Shakespeare zu seinem Theaterstück von der Liebe zwischen Romeo und Julia inspiriert haben soll. Und so kommen zumindest in Nicht-Corona-Zeiten tausende Touristen dorthin jedes Jahr, um diesen Balkon anzuschauen, auf dem Julia ihrem Liebesschmerz Luft gemacht hat. Professor Jochen Hörisch ist Literaturwissenschaftler und ist qua Beruf schon vielen Balkonszenen begegnet. Schönen guten Abend, Herr Hörisch.
Guten Abend, Frau Ring.
Nicht nur Shakespeare hat einen Balkon in seine Werke integriert, aber Romeo und Julia fällt einem komischerweise sofort ein, wenn es um den Balkon geht. Was glauben Sie, woran das liegt?
Da wird bei Shakespeare, wie soll es anders sein, als beim besten Dramenautor zusammen mit Goethe, der Weltliteratur, verdichtet, was den Balkon so unwiderstehlich macht. Man ist mit Romeo und Julia draußen und drinnen zugleich. Der Balkon ist der Ort, wo man eingeschlossen ist, wo man ausgeschlossen ist. Die können zueinander nicht kommen, sie sind aber einander ganz nah. Der Balkon ist also wirklich ein durch und durch dialektischer Ort. Wenn man das in Theoriesprache ausdrücken will, die nicht so schön ist wie die Sprache von Shakespeare, könnte man sagen, auf dem Balkon ist man ausgeschlossen und eingeschlossen zugleich. Julia ist die Ausgeschlossene, Eingeschlossene. Es kann die Liebesbeziehung nicht legitimiert werden, weil die beiden Familien miteinander im Streit liegen. Und sie ist die Eingeschlossene, Ausgeschlossene. Sie ist drinnen und sie ist draußen. Das ist unwiderstehlich gut gemacht.
Und Romeo ist nur draußen?
Romeo ist ja auch deshalb draußen, weil er sich eine doch sehr kluge Vorlesung von einer sehr schlauen Frau halten lassen muss. Er ist draußen, weil er der falschen Familie angehört. Und es ist ja erstaunlich, dass diese wunderbare Namensreflexion, what's in a name, warum heißt du nicht Rose und dergleichen mehr, gerade auf dem Balkon stattfindet. Und auch der Name ist ja dem Schema verpflichtet, eingeschlossen zu sein, intim zu sein. Wir beide gehören zusammen. Das ist die Intimität des Kosenamens oder des Vornamens und ausgeschlossen zu sein. Die beiden Familien, Montagu und Capulet, die können zueinander nicht kommen. Und das Shakespeare, diese großartige Namensreflexion, ist das ein Eigenname, gehört ja nur mir, kann ich mich offenbaren, indem ich meinen Namen verrate und intim werde mit einem, der den Namen Romeo hat, dass er den auf den Balkon platziert. Applaus, Applaus, es ist nicht sonderlich originell, wenn man sagt, Shakespeare is very good, he is in very good shape, als er diese Namens- und Balkonszene verdichtet.
Eichendorff, Fontane und Kafka haben Sie als die deutschsprachigen Balkonautoren identifiziert. Wie unterscheidet sich die Verwendung des Balkons in deren Werken?
Es wird bei diesen doch sehr unterschiedlichen Autoren, beim Romantiker Eichendorff, beim Realisten Fontane, bei Kafka, dem Autor der modernen Literatur, doch immer mit unterschiedlichen Akzenten natürlich dasselbe Schema bedient. Man ist jemandem nah und fern zugleich. Und dieses kokette Spiel von nah und fern sein, das wird bei Eichendorff romantisch ausgestaltet. Da ist eine schöne Frau auf dem Balkon. Ich käme gerne zu ihr, aber ich kann nicht so zu ihr kommen, als wenn ich ihr im Garten oder auf der Wiese begegnen würde. Bei Fontane ist es sehr, sehr häufig eben auch die strikte soziale Trennung. Das kann einfach nicht gelingen. Man steht dann eben auf dem Balkon und sieht, wie ein Garderegiment unten vorbeikommt. Da kann man nicht sagen, wie die 68er kommt herunter vom Balkon, reiht euch ein im Kampf mit dem Vietcong und dergleichen mehr. Es ist ein Trennungssymbol, sehr, sehr stark bei Kafka und bei Fontane. Ja. Und bei Kafka, da merkt man eben, dass der aus sittlichen Gründen wegen einer sexuellen Verfehlung in die USA emigrierte junge Mann ganz eigentümlich auf die Balkone fixiert ist. Er kann nicht heimisch werden in diesem neuen Land, in den neuen Vereinigten Staaten, die das andere von Europa sind. Und gerade deshalb hat er eine unglaubliche Sensibilität und eine unglaubliche Fixierung auf Balkone. Er schwebt über allem, er kommt aber auch nicht richtig an. Und das wird gewissermaßen inkarniert in der unglaublichen Balkonsymbolik, die Kafka im Roman Amerika, der ja vergleichsweise wenig gelesen wird, entfaltet.
Bei Kafka denkt man eher nicht an Balkone. Woran liegt das, dass das sich einem nicht so eingeprägt hat? Obwohl ich Amerika zum Beispiel gelesen habe, habe ich das nicht erinnert.
Wahrscheinlich deshalb, weil die Einschluss-Ausschluss, die Nicht-Erreichbarkeits-Thematik bei Kafka in anderen Texten viel offensichtlicher ist als die fein verspielte Balkonsymbolik im Amerika-Roman. Im Schloss oder in der Türhüterparabel merkt ja jeder, der einigermaßen lesen kann und offene Augen hat, was da für Ausschlussverhältnisse geschaltet werden. Die sind aber sehr eindeutig. Ich komme ins Schloss, ich komme nicht ins Schloss. Ich gehe durch die Tür, die der Türhüter bewacht, oder ich tue es nicht. Es sind sozusagen Ja-Nein-Entscheidungen, die da fallen. Bei Amerika mit der Balkonsymbolik ist immer die Ambivalenz und das Doppelte, das Eingeschlossene, Ausgeschlossene, kopräsent. Und das macht diesen Roman, denke ich, vielleicht zu einem noch subtileren Roman als den Schlossroman oder den Prozessroman.
Gehen wir mal ins Theater. Im Theater, da kann es gleich mehrere Balkone geben, einmal auf der Bühne und dann natürlich die Balkone im Zuschauerraum. Welche Funktion hat das? Wie ist man überhaupt darauf gekommen, also außer aus Platzgründen, diese Nähe und Distanz dann nochmal anders zu definieren?
Nun, wenn ich das Geld habe und den Ehrgeiz habe, einen Balkonplatz im Theater oder in der Oper zu buchen, wie etwa in Pretty Woman, auf den Film haben Sie ja gerade schon verwiesen, dann sagt man, ich gucke mir nicht bloß an, was auf der Bühne passiert, ich bin nicht bloß Beobachter, ich will als schöne Frau etwa selbst beobachtet werden. Ich beobachte, wie andere die Bühne beobachten und gebe mich selbst der Beobachtung hin. Das will ich aber. Es ist ein gewisses exhibitionistisches Moment in dieser Balkonbucherei, gerade in der Oper, mit dabei. Man macht also das, was die Soziologie in Second Order Observation beobachten, wie andere beobachten, aber man will eben auch selbst sich der Beobachtung preisgeben. Und das ist ein sehr schönes und laszives Motiv, das man etwa in Romanen findet, wie Tolstoi, Anna Karenina, oder in dem wunderbaren Roman und der großartigen Verfilmung dieses Romans von Edith Wharton, Age of Innocence. Da ist eigentlich gar nicht so wichtig, was auf der Bühne passiert. Wichtig ist, wie die Balkondamen sich wechselseitig beobachten.
Das Sehen und Gesehen werden ist Teil des Theaterabends.
Ja, das ist vielleicht wichtiger als das, was eigentlich auf der Bühne, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, geschieht. Viel wichtiger ist, was etwa in der feinen Gesellschaft von New York um 1900 passiert.
Wir haben vorhin von Balkonen zum Ausklappen gehört, also Balkone, die fast keine sind, die erst zum Balkon werden, wenn man ein bisschen Arbeit investiert und diesen Klappmechanismus bedient. Es gibt ja auch noch im Theater eine reduziertere Möglichkeit, nach draußen Verbindung aufzunehmen, nämlich durch das Fenster. Da ist man noch mehr drinnen.
Da ist man noch mehr drinnen. Ich denke etwa an E.T.H. Hoffmanns wunderbare Erzählung des Vetters Eckfenster. Wer sich auf den Balkon begibt, der signalisiert, ich könnte auch bei euch sein. Dr. Chivago, die Demonstrationsszene. Da sind die Aristokraten auf dem Balkon, nicht hinter dem Fenster. Und einige haben auch Sympathien mit den Revolutionären. Wenn ich hinter dem Fenster bleibe, dann weiß ich, aha, da ist eine Glasscheibe, durch die kann ich nicht durch. Mein Körper bleibt im geschützten Innenraum der Wohnung drin. Ich bin der Beobachter, aber ich will nicht beobachtet werden. Ich kann schnell die Gardine zuziehen. Und genau das verweigern, was man gerade in der Opernbalkon-Szenerie macht. Der Fensterblicker ist derjenige, der nicht beobachtet werden will. Er will alles sehen, nicht beobachtet werden. Er will in der Machtposition sein, wie etwa Michel Foucault das beschrieben hat. Alles sehen, aber nicht gesehen werden.
Das Spiel zwischen drinnen und draußen. Jochen Hörisch, vielen Dank. Begeben wir uns nochmal auf den Balkon, diesmal mit einem Text von Max Scharnik über den seltsam halbprivaten Raum Balkon.
Eine Wohnung mit Balkon ist eine Wohnung mit Hoffnung. Und sei es nur, weil man darauf brennende Pfannen entsorgen kann. Ein Vergleich mit den anderen schiefen Balkonen am Haus brachte die Gewissheit. Mit zwei alten Basilikumtöpfchen, diversem Leergut und vollen Aschenbechern plus Sportklamottenlüftungsprogramm lag man im guten Mittelfeld der Balkongestaltung. Denn obwohl alle einen Balkon wollen, wissen eigentlich die wenigsten eine würdevolle Verwendung dafür. Bei einem Drittel sah es aus, als hätten sie ihren Küchenbalkon einfach vergessen. Vielleicht schauten sie aber auch nur gerne den Tauben bei der Vermehrung zu. Es ist auch ein seltsam halbprivater Raum. Einerseits ist der Balkon das Erste, was man von einer Wohnung sieht, ein Aushängeschild. Die heutigen Wohnungszuschnitte unterscheiden dabei nicht mehr zwischen Schmuckbalkon zur Straße und Wirtschaftsbalkon zum Hof. Andererseits hat der Freisitz Direktzugang zu unserer Privatsphäre und wird deshalb oft mit einem Zimmer verwechselt. Durchs Treppenhaus würde man nicht in Unterhosen laufen, aber so mal schnell den Rosmarin überwässern? Kein Problem. Diese Semi-Öffentlichkeit führte zur unrühmlichen Markisen- und Sichtblendenindustrie. Das viel zitierte Kleinidyll Balkonien ist eben nur dann eines, wenn man sich dabei nicht allzu ausgeliefert fühlt.
Ein wenig bis gar nicht abgeschotteter Balkon ist jetzt in der Corona-Situation ein Vorteil. Denn jetzt will man sich unter Umständen ja öffnen nach außen, will Kontakt aufnehmen, ohne dass man sich zu nahe kommt. Wenn Sie da auf der Suche nach einem künstlerischen Angebot sind und keine super begabten Musiker in Ihrer Nachbarschaft haben, dann geht's auch über den Bildschirm. Mit Abstand am besten. Auf hr2.de finden Sie zum Beispiel Balkongespräche im Hotel Nizza. Für die Künstler ist der Mindestabstand garantiert. Sie können ganz nah ran, mit dem Laptop sogar auf dem Balkon. Wenn man nun also denkt, gerade in der Stadt werden die Balkone genutzt wie selten zuvor, dann stimmt das zwar, aber eben nicht überall. Ganz allein auf dem Balkon. Diese Erfahrung macht Anna Korwes in Berlin sogar bei bestem Balkonwetter.
Ja, doch, ich habe von ihnen gehört. Von diesen enthusiasmierten Balkonbesitzern, die die Straßen mit der Ode an die Freude beschallen und solidarisch für all jene klatschen, die den Betrieb in Corona-Zeiten aufrechterhalten. Zum Glück ist all das in mindestens ebenso zahlreichen Fotos und Videos dokumentiert wie weggehamsterte oder angehäufte Klopapierrollenstapel. Sonst würde ich es nicht glauben. Denn hier bei mir in Wedding merkt man davon nichts. Gar nichts. Im Gegenteil, ich habe die mich umgebenden Balkone bei schönem Wetter noch nie so verlassen und totenstill erlebt wie am vergangenen, supersonnigen Osterwochenende und all den supersonnigen Tagen davor. Und ich habe viele Balkone im Blick. Denn das Straßenarrangement bringt es mit sich, dass ich von unserem eigenen, für das schrammelige Mietshaus auffallend großen und schönen Balkon, einen Panoramablick habe auf gleich 4 Hinterhöfe mit schätzungsweise 30 ebenfalls großen und schönen Balkonen. Ich habe an Ostern quasi auf dem Balkon gewohnt und dank Prallsonne in Shorts und T-Shirt geschwitzt. Die Klamotten hätte ich mir auch sparen können. Weit und breit war niemand zu sehen. Es war beängstigend. Denn sonst ist das ab den ersten Sonnenstrahlen bei uns so. Die etwa 10 Kinder zwischen 1 und 17 aus unserem Haus rotten sich mit den 10 Kindern zwischen 1 und 17 des Nachbarhauses im Hof zusammen, spielen irgendwas, Hauptsache laut, und brüllen zwischendurch hoch zu ihren Müttern auf den Balkonen. Meistens wollen sie Chips. Die Mütter schimpfen lautstark auf Arabisch zurück, werfen das Erwünschte nach dem 100. Rufen, aber der Praktikabilität halber vom Balkon runter in den Hof. Währenddessen die zwei Klischee-Deutschmänner aus dem Nebenhaus stundenlang ihre Autos putzen, saugen, Motoren kontrollieren, während der Dritte im Bunde ihr Tun vom Balkon im ersten Stock aus kommentiert und den Grill in Dauerendlosschleife bestückt. Wo waren die alle? Wirklich in heimischer Isolation, den Shutdown-Regeln folgend? Aber auf dem Balkon darf man doch noch. So viel Überkorrektheit ausgerechnet in unserem Haus, dessen Outlawtum neulich erst einen kompletten Herd in den Mülleimer für Leichtverpackungen beförderte? Selbst die drei Mitzwanziger aus der WG nebenan, die sonst auch gerne mal auf dem Balkon mit einem Bier chillen, unsichtbar. Dabei hatten die sich tatsächlich Corona eingefangen, unglücklicherweise zeitlich versetzt, was ihnen das Maximum an Quarantänezeit einbrockte. Denen muss doch die Decke in der Bude auf den Kopf gefallen sein. Ich würde sie ja fragen, aber hallo, ist da jemand? Selbst Siki weiß nicht weiter. Siki ist die gute Seele des Hauses und kennt alle. Wenigstens ihm begegnete ich neulich mal im Hausflur. Siki, wo sind denn die Kinder geblieben? Daddeln, sagte er. Okay, verstehe. Vermutlich haben sie gerade einen Freibrief zum Computerspiele zocken. Das fällt momentan unter elterliche Notwehr. Aber Siki, was ist denn mit den Eltern? Warum ist absolut niemand auf dem Balkon? Bilmiorum, murmelt er in sein Bart. Ich weiß es doch auch nicht. Es ist einfach nichts mehr, wie es war. Gar nichts? Doch, eine kleine Bastion Normalität gibt es noch. Wenn ich auf unseren zweiten, winzigen Balkon trete, zur Straße hin. Da gibt es zwar auch keine klatschenden und singenden Co-Balkonsteher zu bestaunen, auch hier Grabesruhe. Aber in der Häuserzeile gegenüber, da lehnt wie immer dieser mittelalte Mann im weißen Unterhemd aus dem Fenster, inhaliert tiefe Züge an seiner Fluppe und beobachtet den Verkehr. Ich beobachte ihn. Sein Blick fällt auf mich. Ich fühle mich ertappt, aber er nickt mir freundlich zu. Da springt er dann doch über, der Funken menschliche Solidarität. Zwar nicht von einem Balkon, aber immerhin von einem Fenster aus.
Balkone, die Bühne der Corona-Gesellschaft wird also nicht überall genutzt. Aber vielleicht kommt das noch. Wir haben ja noch eine Strecke vor uns mit besonderen Bedingungen für das soziale Leben. Während wir es uns üblicherweise auf den Balkonen gerne schön machen, die Zeitschriften überquellen mit Tipps für Bepflanzung und balkontaugliche Gartenmöbel, scheint man in Russland ein ganz anderes Verhältnis zum Balkon zu haben. Sabine Stöhr, unsere Korrespondentin in Moskau, ist zwar momentan wegen Corona im Homeoffice in Mainz, lebt aber sonst schon seit Jahren in Moskau. Frau Stöhr, mit Balkon oder ohne?
Mit. Unbedingt mit. Für mich ist das so ein Stück Freiheit eigentlich. Einmal irgendwie unter den Himmel gehen können, rausgehen können und auch nicht so ganz raus, doch so ein bisschen privat bleiben. Der Balkon, den ich in Moskau habe, der ist lang, aber furchtbar schmal und da passen dann gerade mal so ein kleiner quadratischer Tisch mit zwei Klappstühlen drauf, die ich dann aber auch selten nutze, denn das ARD-Studio und die Wohnung, in denen viele Korrespondenten in Moskau und auch eben ich wohnen, die liegen an einer achtspurigen, stark und schnell befahrenen Straße. Eigentlich sowas wie eine Autobahn mitten in der Stadt. Und da gibt es in Moskau einige von. Aber um ein paar Blumen auf diesen schmalen Balkon zu stellen und im Winter, in diesem langen Winter, ein paar Meisenknödel aufzuhängen und den Meisen und Spatzen dann beim Picken zuzuschauen, dazu reicht's.
Also das Beste rausholen aus dem schmalen Ding. Haben denn viele Wohnungen in Moskau einen Balkon oder ist das eher die Ausnahme?
Nee, also wenn wir uns die großen Städte anschauen, St. Petersburg und Moskau und dann weiter im Osten, Jekaterinburg oder in Sibirien, Novosibirsk, das sind so die großen Städte und dann hat die überwiegende Zahl der vor allem dort auch mehrstöckigen Häuser durchaus einen Balkon. Und die sind klein und praktisch und sind keine extra so Sommerzimmer, wie wir das jetzt kennen, wie das ja häufig der Fall mittlerweile ist. Was vielleicht auch gar nicht so verwunderlich ist, denn wir haben ja vorhin auch schon gehört, dass Balkone eine lange Zeit vor allem Prunk waren. Und Prunk und Kommunismus haben nichts miteinander zu tun. Und diese mehrstöckigen Häuser sind eben überwiegend Plattenbauten in der Sowjetzeit gebaut worden, also kleine, einfache Balkone. Und die werden auch ganz anders genutzt, denn die meisten Wohnungen in Russland haben keinen zugänglichen Keller und nur wenige Wohnungen haben zusätzlich eine Garage. Und wo wir ja schnell mal das verstauen, was wir nicht so häufig brauchen, nämlich in der Garage, schiebt man das in Russland auf den Balkon. Das ist dann die Vorratskammer. Die ist dann bei vielen auch noch mit Fenstern eingefasst, also geschlossen eigentlich. Da stehen dann mal die großen Vorratsgläser mit den eingekochten Gurken von der Datscha, weil der Winter im Balkon auch schön kühl ist. Oder es stehen dort die Fahrräder, ein alter Schrank, ein alter Kühlschrank auch, weil man den nicht so entsorgen kann schnell. Oder die ungenutzten Reifen vom Auto. Und zwischen zwischendrin schleicht dann die Katze rum oder hängt auch mal die Wäsche.
Fänden denn die Russen das befremdlich, wenn man den Balkon so als gemütlichen Freisitz herrichtet, wie man das bei uns oft sieht?
Das kommt drauf an und so langsam kommt das auch, weil es in Moskau immer mehr Zugezogene auch gibt. Die haben dann nicht so ein Stück Land im Grünen vor der Stadt. In Geschäften mittlerweile gibt's auch kleine Dekorationen oder kleine Säcke mit Blumenerde, mit Samen und Schaufeln. Auch da habe ich mir dann die Grundausstattung für meine Balkonbegrünung gekauft. Der Baumarkt hält sowas mittlerweile vorrätig. Aber es gibt auch Wohnungseigentümer, die schlagen die Wand zu diesem Fenster eingefassten Balkon einfach durch und nutzen dann diesen Teil wirklich noch als Zimmer, als Teil eines größeren Wohnzimmers mit Logenblick sozusagen. Auch das ist dann eine Variante.
Und wo finden die Russen ihren Platz im Grünen? Wo gehen die hin, wenn sie ein bisschen draußen sein möchten am liebsten?
Also die meisten gehen eigentlich auf die Datscha. Das ist so ein Stück Grün, sowas wie Schrebergärten vor der Stadt. Da hat in den kommunistischen, in den Sowjetzeiten jeder ein Stück geschenkt bekommen oder auch zu günstig Verkauf bekommen, denn die Idee war damals, dass man die Menschen beschäftigt mit Anbau von Gurken, von Tomaten, bevor die in der Freizeit auf irgendwelche dummen Gedanken kommen. Das ist nur ein bisschen beschwerlich, weil man steht Freitagnachmittag erstmal lange im Stau und genauso am Sonntagabend dann zurück. Das nervt natürlich, aber eigentlich ist diese Datscha ist ein Juwel. Das ist meistens auch ausgerüstet wie so ein Zweitwohnsitz. Meine russische Freundin zum Beispiel, Veronika, die sitzt da im Moment mit ihrem Hund im Homeoffice und genießt es, während der Selbstisolation außerhalb der Stadt zu sein, im Grün und auch häufiger dann raus zu können.
Die Bilder aus Italien von Menschen, die auf den Balkonen singen und den Krankenpflegern zujubeln, die hat man wahrscheinlich auch in Russland im Fernsehen gesehen. Ändert sich durch die Corona-Ausgangsbeschränkungen gerade etwas? Wird da der ein oder andere Balkon doch freigeräumt, damit man ihn auch als Lebensraum noch nutzen kann für den Sitz im Freien?
Also es gibt schon Leute, die versuchen, den Platz jetzt besser für sich zu nutzen, auch vielleicht nochmal die Wand in einer anderen Farbe anzumalen. Aber man ist zumindest in der Stadt und in so einem großen Moloch wie Moskau allgemein lieber drinnen als draußen. Es gibt auch immer noch viele Wohnungen, an denen vor den Fenstern dichte Gardinen hängen. Das hat sicherlich mit der Erfahrung aus der Vergangenheit zu tun. Und mittlerweile wird dieses Gefühl aber meiner Ansicht nach auch auf Krankheiten übertragen. Damit meine ich, Während man bei uns ja bei einer Erkältung sagt, pack dich gut ein und geh wenigstens mal kurz raus, die feuchte Luft ist gut für die Schleimhäute, da heißt es in Russland oft, du hast einen Schnupfen, oh Gott, geh bloß nicht vor die Tür, wenn du krank bist, das ist gefährlich. Mhm. So. Und was da im Moment los ist, kriegen wir im Homeoffice natürlich nicht so genau mit, aber in den sozialen Netzen sieht man viele Videos, da gibt es Beispiele, wie eine junge Pianistin zum Beispiel ihr Klavier auf dem Balkon gewuchtet hat und dort jeden Abend ein Konzert gibt. Aber dass auf dem Balkon so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, wie wir das vor allen Dingen in Italien sehen, nein, dazu ist und kämpft in Russland, wo Vertrauen in Staat und auch in Mitmenschen fehlt, jeder einfach zu sehr für sich. Man geht jetzt zwar mit Kindern auf den Balkon, guckt da mal so ein bisschen Vögel nach oder mal einen Lastwagen, der vorbeifährt, aber sonst geht man da eigentlich in Moskau kaum raus.
Eine ganz andere Betrachtungsweise. Vielen Dank, Sabine Stöhr. Balkone, die Bühne der Corona-Gesellschaft. Das war HR2 Kultur der Tag. Mein Name ist Doris Renk. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, wenn möglich, auf dem Balkon.